Maske der Rettung.
Ist das an? Ich höre es gerade nicht. Ja? Okay, danke schön. Unsere heutige Geschichte ist eine Geschichte der Rettung. Rettung aus innerer und äußerer Gefangenschaft. Rettung aus Verzweiflung, Ängsten und Sorgen. Rettung vor dem Tod. Ewige Rettung. Letzte Woche hat Andreas über die Anfänge in Philippi gesprochen, darüber, wie Gott Paulus und Silas nach Mazedonien ruft, wie Timotheus und Lukas hinzukommen und wie Lydia, die erste europäische Christin, zum Glauben kommt. Und heute geht die Geschichte in Philippi weiter, jedoch lässt sie einiges aus. Tatsächlich erzählt uns Lukas in seinem Bericht die Anfänge von der Gemeinde in Philippi und das Ende von Paulus' Wirken dort. Dazwischen gehen einige Tage ins Lande, dazwischen kommen einige Menschen zum Glauben und eine kleine Gemeinde entsteht dort im Haus von Lydia. Die Bibelgeschichte ist etwas länger und um meiner Stimme einen Dienst zu tun, habe ich Yara gebeten, mir beim Lesen zu helfen. Sie wird den jeweiligen Abschnitt, der hier oben angezeigt wird, von hinten lesen. Lass uns anfangen mit Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 18.
Eines Tages, als wir gerade auf dem Weg zur Gebetsversammlung waren, begegneten wir einer Sklavin, die von einem Geist besessen war. Sie betrieb Wahrsagerei und brachte ihrem Herrn damit viel Geld ein. Sie lief nun hinter uns her und schrie: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sich Tag für Tag. Paulus war schließlich so aufgebracht, dass er sich umdrehte und zu dem Dämonen in ihr sagte: Ich befehle dir im Namen von Jesus Christus, aus ihr auszufahren. Und augenblicklich verließ er sie.
Wenn man erstmal anfängt, diesen Text zu lesen, könnte man ja denken: Paulus, was ist denn jetzt so das Problem? Kostenlose Werbung kann jetzt gar nicht so schaden, oder? Ich meine, sie sagt ja jetzt nichts unbedingt Falsches. Sie sind ja da, um einen Weg der Errettung zu verkünden. Also ist Paulus einfach genervt, wie so man halt mal wird als Mensch, dass jemand, der immer die ganze Zeit hinter einem her schreit, dass das einfach sehr, sehr anstrengend ist und man dann irgendwann nicht mehr möchte. Das Wort, welches in dem Neues Lebensübersetzung mit aufgebracht und in der Schlachter mit unwillig und in der King James mit betrübt übersetzt wird, hat viele Bedeutungen. Ich denke jedoch, dass sie sich am besten mit einem Wort zusammenfassen lässt. Und tut mir leid, aber ich bin gerade sehr irritiert von der Tonlage hier. Funktioniert das mit der Technik? Ja? Okay. Ich habe die ganze Zeit Hintergrundgeräusche gehört. Es war etwas anstrengend. Tut mir leid. Genau. Also das Wort, was hier mit ganz verschiedenen Wörtern übersetzt wird, lässt sich am besten wahrscheinlich mit dem Wort aufgewühlt zusammenfassen. Es ist nicht ganz klar, warum Paulus gerade an diesem Tag sich umdrehte und den Geist verbannte. Aber ich habe verschiedene Theorien gefunden und ich möchte drei davon mit euch teilen, warum er eventuell heute so aufgewühlt war, dass es jetzt dran war. Es kann sein, dass Paulus aufgewühlt war, weil der Ruf, den diese Frau verkündete, wie Spott klang. Also nicht wie was Positives, sondern als würde sie verhöhnen und veräppeln. Vielleicht ist die Tonlage, die wir natürlich heute nicht mehr wissen, ne? Ja, hat das gezeigt und es war an dem Punkt, wo Paulus es nicht mehr aushielt, dass Jesus so verspottet wird. Vielleicht war Paulus auch aufgewühlt, weil er unsicher war, ob die Menschen die Botschaft richtig verstehen würden. Denn wenn die Leute aus dem Kulturkreis dort, dem römischen und griechischen Kultur dort, die Worte ja dem höchsten Gottes gehört haben, Da haben sie nicht unbedingt dran gedacht, der allein wahre Gott, sondern sie haben an, einer von vielen Göttern, der halt zufälligerweise mehr Macht hat als alle anderen, gedacht. Und es kann sein, dass Paulus jetzt aufgewühlt war, weil er meinte, er kann dieses Missverständnis nicht mehr stehen lassen, was hier damit aufgerufen wird. Weil Gott nicht nur ein Gott von vielen ist. Und dass diese christlich klingende Botschaft doch vermischt war mit etwas, was nicht passte. Und er das nicht mehr länger stehen lassen wollte. Dass hier Christliches und ja auch Okkultes vermischt war. Aber vielleicht war Paulus auch von dem Schicksal der Frau aufgewühlt. Aufgewühlt von der Tatsache, dass sie gefangen war, besessen von einem anderen Geist. Und vielleicht ertrug es Paulus nicht länger zu sehen, wie sie darunter litt, keine Kontrolle zu haben. Ja, gefangen von einem Geist, der sie zu seinem Zwecke beraubte. Wörtlich steht hier, dass diese junge Frau von einem Geist des Python besessen war. Und der Mythologie nach ist Python die drachenartige Schlange, die das Orakel in Delphi beschützte. Also das Orakel von Delphi ist ja den meisten heute ja noch sogar ein Begriff. Es war ist das bekannteste und bedeutsamste Orakel, was es in der Antike gab. Und Leute aus der ganzen Welt sind nach Delphi gekommen, weil sie, einen Rat bei einer Entscheidung haben wollten. Weil sie ein bisschen Weisheit, einen kleinen Blick in die Zukunft haben wollten, ein übernatürliches Eingreifen. Und wenn diese Magd anscheinend mit diesem Orakel irgendwie in Verbindung gesetzt wird, von der Beschreibung her, dann kann ich mir vorstellen, dass die Leute in Philippi ihr ebenfalls so eine Bedeutung zuschrieben. Und genauso zu ihr gingen, um übernatürlichen Rat zu erhalten. Und das machte das Geschäft sehr lukrativ. Dafür waren sie bereit, viel zu bezahlen, um ein bisschen Weisheit von oben zu haben. War nicht besonders lukrativ für sie, denn es steht drin, dass ihre Herren das Geld einnahmen. Also scheint es mir so, als wäre sie doppelt versklavt gewesen. Einmal war sie weltlich versklavt und hat gar nichts von diesem Geschäft wirklich bekommen. Und andererseits war sie geistig versklavt. Weil hier steht, dass sie Tag für Tag diesen Männern hinterher schreit, die eigentlich nur vorbeigingen, um beten zu gehen. Und es kommt mir so rüber, als könnte sie nicht anders. Als hätte sie keine Kontrolle darüber, was sie jetzt hier sagt. Und vielleicht ist genau das, was Paulus schließlich so aufwühlte. Und er sprach Freiheit aus. Errettung aus einer Gefangenschaft und Jesus schenkte diese. Und ich kann dir den Beweggrund von Paulus nicht genau nennen. Ich kann auch nicht sagen, warum es viele Tage dauerte, bis er etwas tat. Es kann sein, dass er wusste, welche Konsequenzen das haben würde. Es kann auch sein, dass er erst an dem Tag das Okay von Gott bekommen hat, dass es Gottes Zeitpunkt war. Und wir reden heutzutage nicht allzu viel von Besessenheit oder bösen Geistern. Und es gehört jetzt auch nicht im Rahmen dieser Predigt, dass ich jetzt darüber eine Auslegung gebe. Ich möchte aber festhalten, dass es solche Gebundenheiten heute auch noch gibt. Und ich möchte auch festhalten, dass wir in Jesus Christus auch immer noch die Freiheit haben, Freiheit zu sprechen. Dass der Heilige Geist größer ist als jede Gebundenheit, die es in dieser Welt gibt. Aber genauso wie Paulus brauchen wir da immer auch das Okay von Gott. Es gibt jedoch eine Gebundenheit, beziehungsweise eine Gefangenschaft, die betrifft eigentlich alle Menschen. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Ich war letztes Wochenende mit alten Schulfreundinnen unterwegs fürs Wochenende. Und in einem Gespräch, während wir halt so unterwegs waren, wir haben viel geredet und ich weiß nicht warum, aber wir diskutierten über das bedingungslose Grundeinkommen und Staatsformen. Und ich und eine meiner Freundinnen unterschieden uns an einem essentiellen Punkt. Sie meinte, gäbe man allen Menschen die Chancen, sich frei zu entfalten, würden am Ende etwas Gutes und Schöneres, ja eine bessere Welt rauskommen. Ich meinte, dass der Mensch, egal welche Staatsform und egal welche Chancen wir ihm geben, aus sich heraus niemals wirklich Veränderung zu einer besseren Welt hinbekommen wird. Erst wenn Gott die Welt erneuert, wird sie wirklich heil sein. Wir unterschieden uns also am Ende an unserem Menschenbild. Sie glaubt an einen guten Menschen und ich bin überzeugt von einem gefallenen Menschen. Und man würde jetzt meinen, ja, ich so als Christin, ne, müsste doch die Menschen mit mehr Wohlwollen sehen, so mit der ganzen Nächstenliebe und sowas. Doch das ist eine sehr beschränkte Sicht. Römer 6 spricht davon, dass wir als alle früher Sklaven der Sünden waren. Bevor ein Mensch Jesus kennenlernt und seine Rettung annimmt, ist er gefangen in der Sünde. Er kann nicht anders, als im Ungehorsam Gott gegenüber zu leben, weil er Gott nicht kennt. Ohne Jesus leben wir automatisch nicht, wie es Gott gefällt. Ohne ihn in persönlicher Beziehung mit ihm zu sein, leben wir nicht in der Gemeinschaft mit ihm, wie er es sich wünscht. Und wir leben nach Werten und Idealen, die ihn nicht ehren, denn er steht nicht im Mittelpunkt, wie es ihm als Schöpfer und als Herr dieser Welt gebühren würde. Also unsere Welt oder wir, viele Menschen leben in Gebundenheit und deshalb können sie oft nicht anders als egoistisch oder zerstörerisch oder sogar gottverachtend zu handeln. Das mag hart klingen, wenn ich das so sage, sehr hart klingen. Aber es ist die Realität, die man um uns sieht. Als Christen sehen wir den Menschen, wie er ist, und sehen wir uns selbst, wie wir sind. Wir sind nicht besser. Wir sind nicht die Guten. Wir sind nicht die besonderen Menschen, die so ein bisschen besser oben stehen und das halbwegs hinbekommen. Nein, ich weiß, ich bin fehlerhaft. Ich weiß, ich bin oft egoistisch, ich bin oft auch gierig, kann auch sehr faul sein. Ja, ich bin ein sündiger Mensch, wie jeder andere auch. Was ich aber erkannt habe und was viele auch hier erkannt haben, ist die ganz essentielle Sache. Wir haben erkannt, wir brauchen Rettung. Und diese Rettung kann uns allein der wahre Gott in Jesus Christus schenken. Das ist der Unterschied. Wir haben erkannt, dass wir Rettung brauchen. Und wir wissen, wo wir sie finden. Wir dürfen Hoffnung haben auf eine bessere Welt. Nicht, weil wir besser wären, sondern weil wir in Jesus Tod und Auferstehung versöhntes und neues Leben erhalten haben und wir nicht mehr in dem Ungehorsam Gott gegenüber gefangen sind. Und das ist Gnade, die Jesus uns schenkt. Und Jesus will nicht, dass ein einziger Mensch verloren geht. Er will nicht, dass nur ein einziger Mensch getrennt von ihm lebt. Er will nicht, dass nur ein einziger Mensch den Lohn der Sünde, den Tod, ertragen muss. Und deshalb kam Jesus, um in seinem Tod und in seiner Auferstehung Hoffnung auf ein neues Leben zu schenken. Freiheit von der Gebundenheit. In Lukas 4, 18 bis 19 liest Jesus oder spricht Wörter, die er erfüllt. Da steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden, und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Das ist, was Jesus für uns tut, damals und heute. Nun wissen wir nicht, was aus dieser Magd geworden ist. Wir wissen nicht, was sie mit ihrer Rettung machte, was mit dieser Freiheit von dem Geist. Wir haben keine Ahnung. Wir hören kein einziges Wort mehr über sie. Aber was uns berichtet wird, sind die Konsequenzen, welche dieses Handeln für Paulus und Silas hat. Wir lesen Apostelgeschichte 16, 19 bis 24.
Als ihre Besitzer ihre Hoffnung auf sichere Einkünfte zerschlagen sahen, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Marktplatz vor die oberste Stadtbehörde. Sie brachten sie vor die obersten Beamten der Stadt. Wegen diesen Juden ist die ganze Stadt in Aufruhr, riefen sie. Sie reden den Leuten Dinge ein, die im Widerspruch zu den römischen Bräuchen stehen. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan. Und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen.
Die rettenden Worte von Paulus werden mit Falschanklagen, mit einer Verurteilung ohne Gerichtsverhandlung, einer Prügelstrafe und Gefangenschaft belohnt. Im Gegensatz zu anderen Situationen werden Paulus und Silas hier nicht wegen ihres Glaubens ins Gefängnis geworfen, sondern aufgrund einer Wohltat, die aber für andere ein Verlust von Profit bedeutete. Aber ich denke, nicht nur der Profitverlust hat die Menge aufgewühlt, sondern auch der Verlust von ihrem Orakel, von ihrem Zugang zu übernatürlichem Wissen. Diese Menschen profitierten lieber von der Gebundenheit von einer Frau, als sich über ihre Befreiung zu freuen. Und das zeigte sich. Und das ist menschliche Natur, ja, die auch heute noch erlebbar ist. Egoismus und Gier bringen oft ungerechte Reaktionen auf eine Wohltat. Ich möchte euch ein modernes Beispiel bringen. Es gibt die Organisation 1000 Plus. Es ist eine Organisation, die sich für Frauen einsetzt, die unerwartet und manchmal ungewollt schwanger sind und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Sie bieten Unterstützung, Beratung und Hilfe an, dass diese Frauen ja, diese Kinder zur Welt bringen und sie versorgen können. Also wohlwollend und auch rettende Taten. Doch 1000 Plus erlebt immer wieder auch Anfeindungen. Sie erleben Anfeindungen, da sie in dem Ideal dieser Welt nicht folgen und nicht Abtreibung als eine Lösung darstellen. Sie erleben Anfeindungen, weil ihr Weg den Egoismus aufdeckt, der hinter vielen Abtreibungen steht. Rettung wird mit Gefangenschaft bestraft. Doch was für menschliche Augen nach Gefangenschaft aussieht, ist in Gottes Plan ja nur eine Zwischenstation für weitere Rettung. Lass uns noch einen weiteren Vers lesen, 25.
Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu.
Diesen Vers hat heute die Andrea schon Bezug genommen. Also seien wir ehrlich, im Gefängnis zu beten, würde ich jetzt mal behaupten, eine relativ normale Reaktion. Ja, man weiß nicht, man sitzt im Gefängnis, was soll man machen? Bitte, ich will hier irgendwie raus. Gott zu loben, naja, nicht so eine ganz normale Reaktion. Wie kam es also dazu? Wie konnten Paulus und Silas im Gefängnis sitzen und Gott loben? Ich denke, weil sie wussten, was wirkliche Freiheit bedeutet. Sie wussten, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, Johannes 8, Vers 36. Sie waren zwar physisch durch einen Block gebunden und durch Mauern eingesperrt, aber innerlich waren sie schon lange frei. Und das konnte diese Gefangenschaft auch nicht ändern. Egal, was in dieser Welt geschieht, in welcher äußerlichen Bedrängnis wir geraten, als Christen wissen wir, dass der Retter an unserer Seite ist und dass die Gefangenschaft, die ewige Konsequenzen hat, von ihm bereits beendet wurde. Wir sind nicht länger Sklaven der Sünden. Wir sind Kinder Gottes. In ihm haben wir ewiges Leben. In ihm sind wir neue Kreaturen, frei, um zur Ehre Gottes zu leben, auch in der dunkelsten und hintersten Gefängniszelle. Und das gilt nicht nur für Gefängniszellen. Es gilt auch für Krankheiten, für Geldsorgen, für Zukunftsängste, für ganz andere Sorgen. Alles, was uns in dieser Welt entgegengebracht wird, kann nichts an der Hoffnung und an der Zukunft verändern, die Gott uns bereits gegeben hat. Und deshalb können wir ihn trotzdem loben, genauso wie Paulus und Silas. Ab 26 bis 30.
Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Der Gefängnisvorsteher wachte auf und sah die Zellen weit offen stehen. Er nahm an, die Gefangenen seien geflohen. Deshalb zog er sein Schwert und wollte sich umbringen. Doch Paulus rief ihm zu: Tu dir nichts an, wir sind alle hier. Da verlangte der Gefängnisvorsteher Licht, lief in das Innere des Gefängnisses und fiel zitternd vor Angst vor Paulus und Silas auf die Knie. Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden?
Seht ihr, ich glaube, wir haben manchmal ein Missverständnis, wenn wir diesen Text lesen. Wir denken, es geht bei diesem Erdbeben um eine Rettung für Paulus und Silas. Aber ich glaube, die Person, die hier wirklich Rettung braucht, das sind nicht die zwei. Ihre Ketten werden gesprengt, die Türen werden aufgebrochen, doch nicht für ihre Freiheit, sondern für die Rettung vom Gefängnisvorsteher. Warum alle Gefangenen neben Paulus und Silas nach der physischen Befreiung in ihren Zellen bleiben? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Kann ich nicht erklären, kann, glaube ich, keiner wirklich erklären. Das ist Gottes übernatürlichem Wirken. Und manche würden behaupten, ja, dann kann das auch nicht stimmen, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber ganz ehrlich, wenn jemand einen Bericht schreibt und möchte, dass man ihm glaubt, dann würde er nicht so etwas Absurdes erfinden. Das kann nicht anders sein, als dass das die Wahrheit war. Ich denke, Gott hat übernatürlich eingegriffen, denn die Tatsache, dass die Gefangenen nicht die Flucht ergriffen haben, retteten dem Gefängnisvorsteher vor der Todesstrafe. Denn er war fürs Gefängnis zuständig und wenn unter seiner Aufsicht jemand entfloh, so musste er mit seinem Leben dafür bezahlen. Das war auch der Grund, warum er sich in sein Schwert stürzen wollte, weil er keine Hoffnung sah, weil es für ihn so absurd war, dass jetzt alle noch da sein könnten nach dem Erdbeben und er der Scham von so einer Verurteilung entgehen wollte. Doch Paulus' Worte retten ihn aus seiner Verzweiflung. Ja, sie verkündigen ihm eine Wahrheit, die ihn vor dem Tod bewahrt. Und jetzt könnte man sagen, ja, damit passt doch alles. Dann wäre doch die Geschichte zu Ende, das Unheil war abgewendet, lass uns die Gefangenen mal wieder fesseln, die Türen wieder einhängen, neue Schlösser ranbringen. Alles gut ausgegangen. Doch die Reaktion des Vorstehers ist anders. Er führt Paulus und Silas hinaus und stellt ihnen eine sehr interessante Frage. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich finde die sehr spannend, weil man würde ja denken, du bist doch schon gerettet. Das Unheil ist doch bereits abgewendet. Die sind alle Gefangenen da, was willst du mehr? Und vielleicht hätte ein anderer so gedacht, aber der Gefängnisvorsteher erkennt mehr. Und sehr wahrscheinlich hat er den Ausruf der Wahrsagerin oder der ehemaligen Wahrsagerin im Ohr. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und sind gekommen, um euch zu sagen, wie ihr gerettet werden könnt. Die Schreckensstunde rüttelte ihn auf, ließ ihn sein Leben überdenken, ließ ihn erkennen, dass hier mehr am Werk ist als einfach nur ein Zufall. Und er wollte wissen. Er wollte Wahrheit. Er wollte nicht nur eine einmalige Rettung, er wollte die vollkommene Rettung. Und ich möchte euch an dieser Stelle tatsächlich bitten, dass ihr nicht so lange wartet. Lasst uns alle nicht so lange warten, bis wir eine Schreckensstunde haben, die uns aufrüttelt. Bis wir kurz vor der Verzweiflung oder vor dem Tod stehen. Lasst uns nicht darauf warten, auf das Unglück, bevor wir das neue Leben suchen. Auch diese Momente, ja. Aber er steht auch mit offenen Armen da und will dir heute schon Rettung schenken. Also lass uns nicht auf die Verzweiflung warten, sondern ihm heute schon vertrauen. Apostelgeschichte 16, 30 bis 34.
Dann führte er sie hinaus und fragte: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie erwiderten: Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet, zusammen mit allen in deinem Haus. Dann verkündeten sie ihm und allen, die in seinem Haus lebten, das Wort des Herrn. Noch in derselben Stunde wusch der Gefängnisvorsteher ihnen die Wunden aus und er und alle Mitglieder seines Hauses wurden getauft. Schließlich brachte er sie zu sich und gab ihnen Essen. Er und alle in seinem Haus freuten sich, nachdem sie nun zum Glauben an Gott gefunden hatten.
Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Die Antwort ist einfach. Glaube an Jesus, den Herrn, dann wirst du gerettet. Römer 10, 9 bis 10 schreibt: Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist Und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Das ist die klare und einfache Botschaft des Christentums. Jesus ist aus Liebe in diese Welt gekommen, hat ein vollkommen gerechtes Leben geführt, ist freiwillig ans Kreuz gegangen, um die Bestrafung zu tragen, welche die Ungerechtigkeit dieser Welt verlangt. Er ist gestorben, damit wir Vergebung empfangen dürfen. Und in seiner Auferstehung spricht er uns diese Gerechtigkeit zu, die er erwirkt hat und die wir nicht verdient haben. Jesus öffnet den Weg ins Allerheiligste. Er ermöglicht es, dass wir nun in einer tiefen und innigen Beziehung zu ihm, mit dem allerhöchsten Gott, leben dürfen. Mit dem heiligen Gott, mit dem Herrn der Herren, dem Schöpfer und König dieser Welt. Das ist Rettung. Er schenkt Rettung vor uns selbst, Rettung aus der Gebundenheit, Rettung aus dem Tod. Er schenkt Rettung für ein neues Leben mit ihm. Und die Frage bleibt eigentlich nur, ob wir es annehmen. Der Gefängniswärter tat es. Ihm und seinem ganzen Haushalt wurde die rettende Botschaft Jesu verkündigt und sie glaubten. Sie bekannten ihren Glauben direkt in der Taufe und der Glaube veränderte ihr Leben. Wie Andreas bereits letzte Woche ja sagte, hängen Glaube und Taufe, Nächstenliebe, Gastfreundschaft und ja Gemeinde aufs Engste zusammen. Rettung zu erfahren, frei zu sein von Ängsten, von Lügen, von Egoismus und Gier, frei zu sein von der Last meiner Schuld, von dem Drang, besser sein zu müssen, mehr leisten zu müssen. Ja, diese liebende Rettung, die Jesus mir entgegenbringt, ja, diesen Frieden, diese Freiheit, das möchte ich bekennen. Mit all, was ich tue, mit all meinen Worten, mit all meinen Taten, ja, mit der Taufe, mit dem Dienst, in meinem ganzen Leben soll das sichtbar werden, weil es mein ganzes Leben betrifft. Und diese Rettung durchdringt mein ganzes Leben, wie ja auch der Gefängnisvorsteher und seine Familie. Wenn ich daran denke, wenn ich das hier vorne predigen darf, wenn ich es in Gesprächen erwähne, ja, da wird mein Herz von tiefer Dankbarkeit und von voller Freude erfüllt. Wie wunderbar ist es, Gott kennen und lieben zu dürfen. Und diese Freude, dieses alleumfassende Rettung verändert, und das wünsche ich jedem, also wirklich aus dem tiefsten Herzen wünsche ich das jedem und das noch so viel mehr Menschen, jedem hier und alle draußen in dieser Welt, weil es nichts Schöneres in dieser Welt gibt. Und wenn du Jesus nicht kennst, wenn du, was ich hier vorne sage, nicht persönlich erlebt hast, dann kann ich dich nur ermutigen, nicht länger zu warten, weil seine Hand ist ausgestreckt. Und du kannst sie ergreifen, heute noch. Und wenn du sagst, ich weiß nicht genau wie oder ich habe Fragen, ja, dann komm auf uns zu, komm auf Andreas zu, auf mich, auf irgendjemand, von dem du weißt, dass er Jesus Christus vom ganzen Herzen liebt. Und frag ihn, weil die Freude, die uns durchdringt, wollen wir teilen. Aber lasst uns jetzt noch das Ende der Geschichte lesen. Apostelgeschichte 16, 35 bis 40.
Am nächsten Morgen schickten die obersten Beamten der Stadt Amtsdiener, um den Gefängnisvorsteher ausrichten zu lassen: Lasst die Männer frei. Der Gefängnisvorsteher berichtete Paulus und sagte: Die Amtsdiener sind gekommen, um mir zu sagen, dass ihr frei seid. Geht in Frieden. Aber Paulus entgegnete: Sie haben uns ohne Prozess öffentlich auspeitschen und uns ins Gefängnis werfen lassen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt erwarten sie, dass wir heimlich fortschleichen? Niemals. Sie sollen selbst kommen und uns freilassen. Die Amtsdiener überbrachten den Beamten diese Antwort und diese fürchteten sich, als sie erfuhren, dass Paulus und Silas die römische Bürgerschaft besaßen. Sie kamen ins Gefängnis und entschuldigten sich bei ihnen. Dann führten sie sie hinaus und baten sie inständig, die Stadt zu verlassen. Daraufhin kehrten Paulus und Silas in Lydias Haus zurück, wo sie mit den Gläubigen zusammenkamen und sie noch einmal ermutigten, bevor sie die Stadt verließen.
Es ist ein interessantes und vielleicht auch etwas unerwartetes Ende der Geschehnisse. Scheint doch Gottes Hand am Werk zu sein, dass die obersten Beamten am neuen Tag beschließen, die zwei Männer, die sie am Tag davor ohne Verhandlung verurteilten, jetzt frei gehen zu lassen, Man würde meinen, ja, Rettung ist geschehen, sie gehen, alles gut, fertig. Doch Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass wir nur einfach alles über uns ergehen lassen sollen. Es war nämlich nicht verletzter Stolz oder Rache, welche Paulus zu dieser Erwiderung führte. Es war die Frage nach Gerechtigkeit. Die Rettung, die wir in Jesus erfahren, lässt uns nämlich auch Ungerechtigkeit erkennen und ansprechen. Und ja, Jesus erfüllt uns nicht nur mit Liebe und Gnade, Freude und Dankbarkeit, sondern befähigt uns auch, für das einzustehen, was rechtens ist. Paulus setzt hier ein Beispiel für die junge Gemeinde. Als Silas und er ungerecht behandelt werden, naja, das Erste, was sie tun, ist, sie loben Gott im Gefängnis. Und sie legen ihr ganzes Vertrauen in ihn. Sie lassen sich nicht von Hass oder Zorn erfüllen, aber sie lassen die Regierung auch nicht einfach so damit durchgehen, sie heimlich wie Verbrecher vorzuschicken. Sie sprechen es an, weil als römische Bürger hätten sie niemals so behandelt werden dürfen und sie fordern dieses Recht ein, nicht auf Biegen und Brechen, aber sie sagen's. Und Mut dazu gewinnen sie, weil sie wissen, dass kein Beamter, kein Regent und kein Amtsdiener ihnen nehmen kann, was wirklich zählt. Das neue Leben, was sie in Jesus Christus haben. Paulus und Silas sprechen diese Ungerechtigkeit an, aber gleichzeitig merken sie, dass ihre Zeit in Philippi zu Ende ist. Genau wie meine Predigt gleich. Und ja, während Lukas in der Stadt bleibt und ja, auch weiterhin dort, glaube ich, verkündigt, ziehen Paulus und Silas und ich glaube Timotheus weiter in die nächste Stadt, weil sie auch dort das, was sie in Philippi die ganze Zeit getan haben, das, was diesen ganzen Text durchdringt, die Rettung von Jesus Christus verkündigen. Weil das ist das, was sie vorantreibt, was ihr Herz erfüllt und was sie mit jedem teilen. Diese Botschaft weiterzugeben, was Jesus getan hat. Und ich möchte noch einmal zum Abschluss die Worte aus Lukas 4, 18 bis 19 lesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist.